Also gut, ich möchte euch auch alle begrüßen zu diesem Chaos-Seminar über Manipulationspsychologie. Ein, ja, ich würde mal sagen, recht abgefahrenes Thema eigentlich für einen Chaos-Computer-Club, aber ich habe das ja so versucht, mit ein bisschen Social Engineering und so reinzubekommen. Ja, mein Name erstmal Georg Gottläuber. Ich sollte vielleicht als Warnhinweis zum Anfang noch sagen, ich bin kein Psychologe, ich studiere auch keine Psychologie. Ich studiere Informatik, das ist mittlerweile im Master, aber durch meine Tätigkeit in verschiedenen Bürgerrechtsorganisationen beziehungsweise für Datenschutz habe ich mich halt irgendwann mal gefragt, ja, wie läuft das eigentlich so? Weshalb glauben die Leute manches, weshalb glauben sie manches nicht? Und vielleicht, wie kann man auch Einfluss auf sie nehmen? Natürlich zum Guten. Man kann Manipulationspsychologie auch zum Schlechten einsetzen, klar, das ist offensichtlich. Ja, auf jeden Fall soweit nur der Disclaimer. Also alles, was ich weiß, habe ich mir angelesen und vor 3 Monaten, als ich das Seminar angemeldet habe, dann mit jedem Buch, was ich nachher noch angelesen habe, ist der Umfang immer größer geworden und deswegen kann ich auch keinen tiefen Einblick geben. Also es wird alles relativ oberflächlich sein, aber ich versuche schon, ich hoffe, dass ich einen guten Überblick hinbekomme. Ja, worum geht es überhaupt? Also ich habe hier mal 2 Definitionen. Manipulationspsychologie und wie schon gesagt, 2 Definitionen. Es gibt sehr viele Definitionen. Also die Leute sind sich da durchaus auch überhaupt nicht einig, was überhaupt Manipulation ist. Also auf Wiktionary steht es zum Beispiel drauf als Beeinflussung von Entscheidungen und dass der Entscheidende sich dessen bewusst ist. Da steht weder drauf zum Positiven noch zum Negativen. Also es könnte genauso gut auch Bildung betreffen. Bildung, Erziehung, auch Manipulation. Und Fremdwörterbuch dann bewusste, gezielte Einfluss ohne Wissen und vor allen Dingen gegen deren Willen. Also das ist halt, zeigt eher schon das Negative. Ja, und dann gibt es auch noch verschiedene andere Einschätzungen. Also ich habe noch einige Definitionen von Rupert Lay gefunden, der das dann nach dem Schaden bei dem Beeinflussten klassifiziert. Das ist auch ganz interessant. Also der sagt eben, man muss Manipulation unterscheiden. Wenn man nämlich manipulieren will, um dem anderen etwas Gutes zu tun, dann ist das Erziehung. Wenn man manipulieren will, mit der Absicht, dem anderen was Gutes zu tun, das ist moralisch durchaus korrekt. Wenn man manipuliert und dabei in Kauf nimmt, dass jemand anders Schaden zugefügt wird und es geht um, irgendwie ist es ein bisschen übersteuert.
Ja, ich wollte da ein
bisschen runterbrechen. Ah ja, okay. Also, wenn man Manipulation jetzt anwendet, des eigenen Vorteils wegen und dabei in Kauf nimmt, dass der andere Schaden erleidet, dann ist natürlich moralisch schon bei Weitem nicht mehr so unbedenklich. Und die letzte Definition, die er dann gegeben hat, jetzt ist aus. Ist es aus?
Römer, was?
Ja, versteht man mich?
Im Echo.
Mit Echo, okay, gut.
Passt
dann
schon. Ist
das, ne? Dann setze ich jetzt das dritte Mal zur Definition 3 Punkte an. Und zwar, der Rupert Lay definiert dann auch einen letzten Satz für Manipulation eben. Und da sagt er dann, Manipulation ist besonders gefährlich dann, wenn man eben manipuliert zum eigenen Vorteil. Und der eigene Vorteil kommt nur zustande, wenn man dem anderen schadet. Und das ist natürlich, das ist natürlich sehr problematisch. Ja, ich habe dann eine kleine Umfrage mal vorbereitet. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal Publikum habe oder zum Einladen, können wir mal eine kleine Umfrage machen. Ich bitte Sie, das sind 4 Fragen drauf. Ich werde mit Hannes schnell durchgehen, damit es einigermaßen schnell geht. Vielleicht mache ich irgendwie die hinteren 3 Reihen und die vorderen 2. Und ihr füllt sie bitte so schnell wie möglich aus und wir werden sie auch gleich wieder einsammeln. Und übrigens, nachher werden wir dann darüber öffentlich kurz abstimmen.
hinten bitte.
Also bitte in Ruhe ausfüllen und nicht miteinander reden.
Also, wie sieht's aus?
Vielleicht hätte ich ankündigen sollen, dass ihr das an Kuli schon mal rausruft. Danke. Ja, ihr könnt sie schon mal zusammen, nein, zusammenfalten nicht, aber ihr könnt sie zusammen tun. Ihr versprecht mir einfach, dass ihr nicht drauf schaut.
Ja, das kommt die große Manipulation. Man muss seinen Namen, seine Adresse und sein Alter und seine sexuelle Referenz.
Lacht drauf, das haben wir. Sich anschauen. Es gibt da diese Blackbox-Geschichte, dass man sich ja, schaut, wie kann man so Menschen beeinflussen. Also man hat einen Input, irgendwelche Sinnesreize, Wahrnehmung, was auch immer. Man hat einen Output, das sind meistens die Handlungen, Taten, was auch immer der Mensch tut. Und manche von den Sinnesreizen werden eben verarbeitet, wenn es sich gerade eben Reflex ist oder so, dann Gedanken, Gefühle, was auch immer. Und der Mensch kommt dann eben zu irgendeinem Entschluss und tut dann eben was. Das Interessante dabei ist, dass Noam Chomsky vor einiger Zeit festgestellt hat, dass man Menschen auf verschiedene Weise manipulieren kann. Und zwar hat er gesagt, früher war es so, in den Diktaturen, also vom Gesamtstaatlichen gesehen, hat man versucht, die Handlungen, die Leute über die Handlungen zu kontrollieren. Also man hat ihnen dann Demonstrationen aufgelöst, man hat die Freiheit eingeschränkt, man hat sie inhaftiert, man hat Polizeiaufgebot gehabt, groß. Man hat dann eben die Leute kontrolliert, indem man die Handlungen kontrolliert hat. Und Noam Chomsky sagt, dass eben die heutigen Diktaturen sind halt so weit, dass sie die Leute nicht über die Handlungen manipulieren bzw. kontrollieren, sondern über den Input. Das heißt, man hat eine Zensur, man sagt den Leuten vielleicht auch, ich habe gar keine Zensur, das Internet ist ein bisschen kaputt oder so. Also ich habe auch schon mal einen netten Vortrag gehört über diese Zensur in China, die sagen ja, ja manchmal sind die PDF-Dokumente halt einfach kaputt, die gehen ja nicht auf. Das ist irgendwie nicht so häufig der Fall. Auf jeden Fall kann man das eben sehr gut auch über den Input tun, indem man bestimmte Tabus hat, indem man da bestimmte, ja, also das sagt zumindest Noam Chomsky. Ja, wer sind die Beteiligten? Wer tut überhaupt was bei der Manipulation? Im Grundprinzip habe ich den Manipulator und das Opfer. Der Manipulator nimmt, wenn er persönlich manipuliert, direkten Einfluss auf das Opfer. Das Opfer, das da mitkriegt, weiß man aber nicht so genau. Und was ganz, ganz wichtig ist, das dritte hier ist der Kontext. Und der Kontext ist deshalb so wichtig, weil sich die meisten Leute des Kontexts nicht bewusst sind, weil über den Kontext viele sich im Nachhinein öffentlich drüber abstimmen will und so. Das gehörte gar nicht dazu, habe ich rein zur Verwirrung getan. Die ersten zwei Fragen waren eigentlich auch nur Verwirrung und auch die erste nur die Flotte. Aber vielleicht grinsen auch schon ein paar Psychologen, ich weiß nicht. Also es ging darum, eben einen Kontext aufzubauen, dass man den Test nicht gleich durchschaut. Ja, das kann aber auch noch auf ganz andere Wege erfolgen. Man muss nicht unbedingt die Leute direkt manipulieren. Also ich merke es bei mir, ich schaue seit längerer Zeit kein Fernsehen mehr. Man kriegt dann auch ziemlich viel über seine Freunde mit. Also wenn es irgendwie was Neues im Fernsehen gibt, der hat mal Fernsehen geschaut, oder? Und selber schaut man nicht. Und dann kriegt man es irgendwie über die anderen Leute. Naja. Und dann gibt es noch eine dritte Kombination, wie das auch noch stattfinden kann, nämlich dass man den Kontext manipuliert, so wie ich es gerade eben ein bisschen gemacht habe, als Manipulator. Und das kriegt dann das Opfer quasi überhaupt nicht mit. Das ist, ja, also wenn man drauf geschult ist und man aufpasst, kriegt man schon mit, aber es ist sehr undurchsichtig.
Und wirkt trotzdem gut.
Ja. Ja, damit bin ich auch schon mit dem Mini-Grundlagenteil fertig. Und wende mich nun dem Opfer zu. Also das ist auch so die Gliederung, vielleicht soll ich noch dazu sagen. Also ich werde zuerst ein bisschen den Opferpart ansprechen. Also ich habe das arme Strichmännchen am Opfer genannt. Das kann auch zum Positiven sein. Also der Beeinflusste. Also ich werde mich erst dem Beeinflussten zuwenden, dann dem Manipulator, dann ein paar Prinzipien und dann auch Beispielen. Also das, die Beispiele sind halt verschieden. Da relativ wenig, was soll ich sagen, Konzepte gefunden für den Kontext. Also ich werde es dann an Beispielen machen. Und am Schluss noch eine Zusammenfassung. Also, Illusion der Unverwundbarkeit. Wer von euch glaubt, dass er durch Werbung beeinflussbar ist? Dann gebe jetzt mal bitte die Hand. Wer glaubt, dass bei ihm Konformität wirkt? Okay, sorry, ja, interessant. Also mich wundert es ein bisschen, dass sich so viele Leute als durch Werbung beeinflussbar darstellen. Interessant.
Normalerweise sind lauter hier.
Bitte?
Sind lauter Experten hier.
Ja, wahrscheinlich. Wer ist denn Psychologe? Das wäre auch noch interessant. Oder Psychologie-Studentin, Student?
Ah, zählt auch mit Psychologin verheiratet?
Zählt auch. Okay. Also die Illusion der Unverwundbarkeit, normalerweise hat man es halt, dass die Leute sich selber mal als immun einschätzen. Und das beruht auf einem Attributierungsfehler, so nennt man das im Fachjargon. Und zwar, wenn andere Leute sich dann manipulieren lassen, dann schreibt man das ihren Charaktereigenschaften zu. Also, die sind naiv oder sind nicht so schlau oder was auch immer. Wenn man sich selber manipulieren lässt, dann sagt man sich halt, oh, das war die Situation und kommt auf den falschen Fuß und die Manipulation war doch wirklich gut und so. Und eben aus diesem Attributierungsfehler raus schließt man dann, ja, ich will halt nicht manipulieren, aber die anderen schon. Also da gibt es auch diese Umfragen dann, so ähnlich wie ich es gerade gemacht habe. Glauben Sie, dass Sie beeinflusst werden? Dann sagen die Leute größtenteils nein. Und wenn man sie dann fragt, glauben Sie, dass andere Leute davon beeinflusst werden? Dann sagen sie größtenteils ja. Und das ist halt schon dann ein bisschen Widerspruch. Ja. Ja, Werbung ausblenden, das ist die Frage, ob das funktioniert. Ich glaube eher nicht, weil es gibt Techniken, die dem entgegenwirken. Und zwar kann man da durchaus bei Anzeigen, also wenn man jetzt normale Werbung hat, ich meine, da ist ja noch alles relativ klar, man sieht die Werbung und weiß meistens, dass es Werbung ist, wenn es nicht gerade eben genau im Stil der Zeitschrift ist, und dann oben nur ganz klar Anzeige drüber steht, macht man heutzutage auch. Aber man kann, wenn man kritisch ist, auch die Werbung durch Ironie, auch durch Ironie der Werbung selber, durch Kunst so gestalten, dass man trotz Kritik halt die Werbung positiv aufnimmt. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Oh. Also vielleicht sollte man für die Unwissenden noch sagen, Wonderbra stellt Dessous her, speziell BHs, und zwar Push-Up-BHs. Das ist halt mehr Möpse. Und das trieft ja schon irgendwie vor Ironie. Die einzige Firma, die wirklich sexuell gestalteten Anzeigen werben könnte, die wirkt dann selbstironisch mit mehr Möpsen. Ja, Einbettung. Man kann Werbung wunderbar einbetten, was weiß ich, in Spielfilme, in Bücher. Also da gibt es unzählige Beispiele für und ich schaue jetzt nicht mehr so viel fern, aber wenn ich mal auf YouTube mir irgendeinen Film oder einen Film auch schon anschaue und ich sehe schon irgendwie wieder drei Apple-Rechner im Film drin, dann weiß man auch schon wieder, wer dafür bezahlt hat. Also das ist auch durchaus gängig, dass man versucht, möglichst viele Marken, und deswegen sind die Logos übrigens auch so gestaltfest designt, also die sind, ja, wie soll ich sagen, prägnant. Ja. Die Logos sind so prägnant gemacht, dass man, wenn man die auch nur zur Hälfte sieht, so ein bisschen weiß man schon, ja, das war noch Nike, das war noch Adidas. Und später, wenn man es vielleicht auch nur unbewusst wahrgenommen hat, dann erinnert man sich dran und denkt sich, ah, das hast du schon irgendwo gesehen, und dann wird es dummerweise verknüpft man meistens positiv und ja, schon hat man ein positives Image als Adidas. Wenn man sich dann mal wirklich informiert, wie zum Beispiel die Turnschuhe bei Adidas hergestellt wird, dann führt das meistens zu einer Arbeit nicht Angst. Ja. Kontextanpassung. Habe ich ja auch gerade eben gemacht, gibt es auch ein super Beispiel, Supermarkt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal festgestellt haben, dass die Grundnahrungsmittel im Supermarkt meistens weit verteilt sind. So eine Ecke Milch, andere Ecke Nudeln, nächste Ecke irgendwie Frischkäse und Kühlregal. Und die Kasse ist dann wahrscheinlich wieder ganz woanders. Und das wird auch nur gemacht, damit eben die Leute möglichst lang durch den Supermarkt laufen müssen, damit sie möglichst durch viele Regale und an möglichst vielen Schnäppchen vorbeikommen. Und ich meine, was kann man dagegen tun? Da kann man werbekritisch sein, wie man will, wenn man in diesen Supermarkt geht, und das ist eigentlich die eigentliche Entscheidung, ne? Man sollte entscheiden, ob man in diesen Supermarkt geht. Dann muss man sich diesen Kontext ergeben. Das heißt, hier bringt große Werbekritik auch nicht viel. Außer man vermeidet wirklich den Supermarkt und sagt sich, ich gehe lieber, was ich, Mittwoch hier, Bauernmarkt, da habe ich das nicht. Ja, und zu guter Letzt noch die Public Relations nach Bernays, beziehungsweise Propaganda hat er das damals genannt. Was er damit meint, das werde ich gleich mal selber vorlesen, ein Absatz aus die, von seinem Buch Propaganda von 1928. Und er spricht ja eben über diese Propaganda, die ja als neue Werbeform, also Propaganda ist ein bisschen negativ belegt worden. Deswegen nennt man es dann später Public Relation. Aber, also, ein Fleischgroßhändler, der mit einer Werbekampagne der alten Schule mehr Speck verkaufen will, würde demnach in ganzzeitlichen Anzeigen möglichst oft herunterbeten, esst mehr Speck, Speck ist billig, gut und gibt Kraft. Ein Verkäufer der neuen Schule, der die Gruppenstrukturen der Gesellschaft und die Prinzipien der Massenpsychologie versteht, würde sich als erster fragen, wer beeinflusst die Essgewohnheiten der Menschen am meisten? Die Antwort liegt auf der Hand. Die Ärzte. Der neue Verkäufer wird also Ärzte dazu anhalten, öffentlich zu verkünden, wie nahrhaft und gesund Speck ist. Weil er die seelische Abhängigkeit vieler Menschen von ihrem Arzt kennt, kann er mit der Gewissheit eines Naturgesetzes voraussagen, dass sehr viele Menschen dem Rat ihres Arztes folgen werden. So, das ist natürlich prima. Weil dieser Mann hat verstanden, dass man über Dritte noch viel besser manipulieren kann. Weil wenn einem das dann von einem Arzt gesagt wird, ja, du isst Speck und so. Und Edward Bernays ist übrigens dafür verantwortlich. Also früher hat man zum Frühstück kein Speck gegessen. Dieses Ham and Egg kommt von Edward Bernays. Persönlich. Genauso wie von Edward Bernays das Tabu gebrochen wurde, dass Frauen nicht rauchen sollten. Also das ist einfach Tabu, dass Frauen rauchen. Das hat nicht stattgefunden. Und er hat dieses Tabu gebrochen und da gleich mal so die Kundenschaft der Tabakindustrie in Amerika... Ja, verdoppelt.
Wie viel hat er direkt von der Tabakindustrie für?
Das sagt er nicht. Er schreibt zwar in seinem Propagandabuch, dass Public Relations und Propaganda, das muss auch ethisch sein. Und er hat nachher auch eine Anti-Raucher-Kampagne gemacht. Auch eine Anti-Raucher-Kampagne gemacht. Aber er hat mit diesem Trick, ja, dass man über andere manipuliert und die Gesellschaft vor allen Dingen als Ganzes manipuliert, über Zeitungsannoncen und Ärzte und was ich alles, hat er echt so viele Kontexte gesetzt, das ist Wahnsinn. Also der hat in seinem Leben, glaube ich, etliche unabhängige Institute aufgemacht, die dann jeweils immer zu der Werbung, die er gerade eben gemacht hat, irgendwelche Artikel, Forschungen, was weiß ich, gesammelt haben und dann auch rausgegeben haben. Etliche. Wahnsinn. Wird natürlich dementsprechend schwierig, sowas zu durchschauen. Gehen wir zum Manipulator über. Tja, also wenn der einem persönlich gegenübertritt, wie zum Beispiel beim Social Engineering, da kommt der Mensch im blauen Anzug oder was weiß ich, nicht im Anzug, obwohl doch im Anzug, gibt sich als IBM-Vertreter aus und möchte mal zu. Ja, auf jeden Fall, wem vertrauen wir? Also das ist natürlich auch bei Social Engineering die Frage. Und da gibt es drei Kriterien, führt Robert Levine auf, also der Großteil des Vortrags beruht sich auf dem Buch von Robert Levine, Die große Verführung. Großer Versuch, Entschuldigung.
Führung steht da.
Führung? Führung. Ah, da habe ich vielleicht doch vertippt. Vielleicht muss ich auch mal nachschauen. Ich habe es eigentlich gelesen, aber. Führung, ja, doch, Führung. Stimmt. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall beruht es auf drei Standpunkten, denen wir vertrauen: Autorität, Ehrlichkeit, Sympathie. Also, was gehört zur Autorität? Zuerst einmal der Status. Status heißt. Vielleicht ein Titel, Doktortitel, Professortitel, was auch immer, also ich möchte keine Professoren und kleinreden, aber es trägt natürlich dazu bei, dass man den Personen vertraut, weil die haben einfach einen akademischen Abschluss, man setzt davon aus, ja, die arbeiten wissenschaftlich, vertrauenswürdig. Dann, was auch noch zum Vertrauen beisteuert, ist, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Normen, also wie ist die Kleidung? Wenn jemand im Anzug dasteht, das ist in unserer Gesellschaft sehr vertrauenswürdig. Wenn jemand mit einem großen Auto kommt, ist der Status sehr hoch. Also man sagt dann halt, ja, er hat einen hohen Status. Dann die Macht, die er tatsächlich hat, also was ich, Position, wenn er jetzt irgendwie in der Politik tätig ist, wirklich die Macht, die er hat. Und dann noch die Sachkenntnis. Da ist auch interessant, dass da gab es auch eine Untersuchung, die Robert Levine auch beschreibt. Da hat man festgestellt, dass Leute, die einen Doktortitel hatten und schon als sehr sachkenntlich empfunden wurden, wenn die sich dann nicht mit Fachwörtern ausgedrückt haben, sondern ganz leicht verständlich, dann fand man die irgendwie nicht so vertrauenswürdig, als wenn die mit Fachwörtern um sich geschmissen haben. Das ist natürlich sehr komisch. Man wünscht sich ja eigentlich, dass die Leute sich verständlich ausdrücken, aber ja, wenn man unbedingt vertrauenserweckend auftreten will und als fachkompetent, dann kann es schon mal sein, dass man scheinbar mit Fachwörtern um sich schmeißen muss.
Manche Leute erwarten von einem Gottesdienst, dass er in Latein gehalten wird.
zum Beispiel. Ja. Die Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist auch interessant, weil, ich sehe schon, das Grau ist eindeutig zu hell. Die Ehrlichkeit ist auch sehr interessant, weil man damit, Charakterfehler ausbügeln kann, vielleicht sogar. Also es gibt ja so Politiker, und wenn die dann irgendeine Affäre hatten oder was auch immer, dann heißt es, ja, ich habe einen Fehler gemacht oder was auch immer. Und dann kann man die Leute auf der Straße fragen und sagen, die, ja, aber er war ja wenigstens ehrlich. Also die übersehen dann so ein bisschen den Charakterfehler und sagen sich dann, ja, aber er war ja wenigstens ehrlich. Weil ehrlich, das ist wichtig. Und genauso ist es mit diesen zwei schönen Redewendungen hier. Sie werden es nicht glauben, aber wir sind von Aliens unterwandert, zum Beispiel. Wunderschöne Redewendung, weil ich habe immer recht. Sie werden mir immer recht geben, weil entweder glauben Sie es nicht und dann ist der hintere Halbsatz halt eben unglaubwürdig, oder Sie glauben mir, was ich sage, und dann glauben Sie mir den hinteren Halbsatz. Also das ist eigentlich eine super Formulierung, wenn man irgendwie was erzählen muss, was eigentlich nicht political correct ist oder was auch immer. Und man möchte das artikulieren, nachdem man den ersten Halbsatz bringt, sie werden das nicht glauben, aber kann man danach quasi alles sagen. Man ist so ehrlich, sagt ihnen, sie werden das nicht glauben, und man behält recht. Da gibt es noch mehr davon von der Sorte. Das klingt vielleicht dumm, aber danach hat man die Freiheit, jede Dummheit der Welt zu erzählen. Und man wird vor allen Dingen wesentlich weniger dafür angegriffen. Ja, Sympathie. Ja, Attraktivität spielt eine große Rolle, also körperliche Attraktivität, wohlgemerkt. Und zwar ist es einfach so, das zeigen leider die Untersuchungen, dass in unserer Gesellschaft einfach körperlich attraktive Leute, und dafür gibt es ja gesellschaftliche Normen, die letztendlich auch wieder durch die Medienindustrie teilweise vorgegeben werden, dass körperlich attraktive Leute eben als klüger, stärker, erfolgreicher, hilfsbereiter, was auch immer eingeschätzt werden. Also es sind einfach die Guten. Das ist leider so. Deswegen auch immer dieses ganze Streben nach Schönheit und Schönheitsoperationen und was auch immer. Es ist eine gewisse Wertschätzung eben in der Gesellschaft da. Wobei es natürlich ein totales Vorurteil ist, muss man so sagen. Also ich würde Leute auch viel lieber an ihrem an ihrem Handeln oder an ihren Taten beurteilen, das ist wesentlich weniger vorurteilsbehaftet, als jetzt an ihrem Aussehen. Ist aber so. Gemeinsamkeiten führen auch zu Sympathie. Also wenn man zum Beispiel die Werbung sieht von den glücklichen Kunden, die Tabletten XY nehmen und es geht ihnen so gut, ja, das sind ja welche von uns und boah, denen geht es ja auch gut. Und das Ganze kann man auch auf die Spitze treiben, wenn man Gemeinsamkeiten konstruiert. Also gerade so vielleicht beim Autohändler das Auto kauft, Probefahrt macht und dann fragt einen der Autohändler so mal während der Probefahrt, ja, wo kommen Sie eigentlich her? Ja, ich komme aus XY. Ah, XY, da wohnt meine Schwester auch. So ein Zufall. Das geht aber noch mit viel mehr. Also, haben Sie Kinder? Ah, in dem Alter? Ja, meine auch. Und ah, schon hat man ein Thema. Und gut, man soll jetzt nicht allgemein misstrauisch sein, aber gerade bei so einem Kontext Auto kaufen, kann ich es nur empfehlen.
So.
Dann sind wir soweit auch mit dem Manipulator fertig und schauen uns mal die ersten Prinzipien an. Zum Beispiel Abkürzungen von Entscheidungen. Und ja, wir machen jeden Tag so viel, wir entscheiden so viel, dass wir quasi nicht alles bewusst mit allen Alternativen entscheiden können. Das geht einfach nicht. Deswegen haben wir Filtermechanismen oder sogenannte Skripte, die halt eben ablaufen. Man macht halt einfach, man steigt nicht bewusst aufs Gas im Auto, das macht man einfach. Es gibt auch kulturelle Skripte, also sich die Südländer sind ein bisschen emotionaler und selbstbezogener. Die westlichen Länder sind ein bisschen individualistischer, lauter solche Geschichten. Ja, und dann steht natürlich der Wunsch nach Vereinfachung, beziehungsweise man hat einfach in der Situation nicht die Zeit, beziehungsweise die anderen Kriterien hier, dass man sich groß entscheiden könnte. Also gerade die Kriterien, wenn Sie sich die durchlesen, ich brauche es jetzt nicht nochmal vorzulesen. Was interessant ist, ich habe Sie vorhin unter Zeitdruck gesetzt und ich habe Sie vorhin ein bisschen hoffentlich verwirrt und verunsichert mit den Fragen, die eigentlich gar nicht möglich waren. Also man kann sowas bewusst einsetzen, um die Leute dazu zu bringen, nicht komplett rational mit allen Alternativen entscheiden zu lassen. Also sollte man sich hüten vor solchen Situationen quasi. Ja, kognitive Dissonanz ist ein Prinzip, was darauf zurückgeht, dass man letztendlich was anderes tut, als man weiß, beziehungsweise als man die Überzeugung dafür hat. Also klassisches Beispiel ist immer die Raucher. Die rauchen ihre Zigaretten und wissen ganz genau, das ist nicht gut für die Gesundheit und das ist nicht so angenehm. Das ist das Problem. Also eigentlich strebt man nach Konsistenz. Das, was man denkt, das, was man für richtig hält, das tut man auch. Und deswegen ist kognitive Dissonanz so, diese Lücke so, ich tue eigentlich was anderes, als ich glaube, das passt irgendwie nicht. Das versucht man zu beseitigen und da kann man genau zwei Sachen beseitigen. Entweder man ändert sein Handeln, nach dem, was man für richtig hält oder was man glaubt, was man denkt. Oder man ändert sein Denken. Es geht beides. Und bei Rauchern führt es dann eben dazu, die einen hören halt auf. Und die anderen sagen sich, ja, ich sterbe sowieso, ich weiß sowieso nicht, was morgen ist. Und es ist auch nicht so wichtig und es ist doch meine Freiheit. Ich will jetzt hier niemandem das Rauchen kaufen, mal ich machen. Ja, also, das Recht haben wir alle. Aber man ändert dann sein Denken so, dass es dann eben auch dazu passt. Und dazu gibt es dann auch nette Techniken. Zum Beispiel die Investitionsfalle. Was nichts anderes heißt, als dass man Leute, ja, vielleicht kann man es umgangssprachlich leichter sagen, wenn man im Aktienmarkt zum Beispiel tätig ist und dem schlechten Geld, gutes Geld hinterher schmeißt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also man hat einen Verlust und man versucht dann durch Steigerung des Einsatzes den Verlust wieder rauszuholen. Und das ist natürlich, ja, man will nicht gerne Verlust haben, deswegen sagt man sich, ja, jetzt was mache ich jetzt. Lässt sich übrigens genauso gut auf Studium beziehen. Sie sind jetzt im dritten Semester, sagen sich, was studiere ich eigentlich? Eigentlich gefällt mir es gar nicht. Dann sagt man sich auch, ja, jetzt habe ich ja schon 3 Semester studiert. Wenn ich jetzt was anderes mache, soll ich es jetzt durchziehen? Ah, zieh es doch durch, dann machst du es nicht umsonst. Also sich diese Fehler eingestellt, das ist genau die Investitionsfalle. Ja, Bait and Switch. Bait and Switch heißt zu gut Deutsch ködern und umlenken. Ich denke, das kennen Sie auch alle. Wenn es in irgendeiner Großmarkt-, Supermarktkette ein Angebot gibt, unter Listenpreis oder was auch immer, also sehr, 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 sehr günstig, dann kommen Sie hin, dann ist es nicht mehr da. Dann denken Sie sich, jetzt bin ich hierher gelaufen. Oder am besten noch hergefahren. Ich wollte mir jetzt den Fernseher XY kaufen, jetzt bin ich hier 20 Kilometer durch die Gegend gefahren und jetzt stehe ich in einem Geschäft, den gibt es nicht. Kann man noch was anderes kaufen. Genug andere Städtchen. Ja, Bait and Switch. In Deutschland müssen Sie ja offiziell, ich glaube, Sonderangebote 2 Tage vorwärts fahren. Glaube ich. Also ihr könnt mich auch berichten.
Nicht unbedingt. Wie viel hat sich rausgeklagt, dass Sie jetzt irgendwie schreiben was anderes drunter, dann müssen Sie es doch nicht mehr.
Ah. Ja.
Es funktioniert übrigens nicht nur mit Sonderangeboten, das funktioniert, also ein ganz klassisches Beispiel ist Spielzeugindustrie, weil die großen Spielzeuge, die gerne so als die Kassenschlager fürs Weihnachtsgeschäft beworben werden, die werden sehr gerne erst nach Weihnachten ausgeliefert. Weil die Eltern oder die Paten und so weiter in die Situation kommen, dass das Kind das versprochen gekriegt hat und dann muss aber irgendein Ersatz an Weihnachten schon mal her und nach Weihnachten ist zwar versprochen, also wird es auch gekauft.
Okay. Das wäre aber dann der ganzen Industrie förderlich. Nicht bloß dem einen Konzern das quasi machen. Okay. Ja, das ist durchaus denkbar. Ja, dann gibt es noch den Lowball im Englischen. Das heißt nichts anderes, außer dass man die Leute auf ein niedriges Niveau festlegt. Also Beispiel ist da, also Robert Levine hat so einen fiktiven Autoverkauf mal aufgelistet, beziehungsweise kann sehr gut verfolgen, sich mal geben lassen, wie man es macht. Und da ist es eben so, dass sie dann quasi am Ende verhandeln, das Auto, der ist sowieso schon ziemlich fest eingebunden, psychologisch, sie verhandeln dann quasi über den Preis und dann sagt der Verkäufer, ja, dann sagen Sie mir doch mal irgendeinen Preis, für den Sie das Auto kaufen würden. Ich gehe dann zum Chef und der Chef schaut sich das dann an und dann kommt er zurück und dann werden wir sehen, ob er den Preis akzeptiert. Und dann sagt der Verkäufer eben noch, ja, damit der Chef sieht, dass Sie es ernst meinen, können Sie ja schon mal irgendwie einen Scheck ausstellen und quasi schon mal so eine Anzahlung machen. So, in dem Moment kommt es ja nie mehr raus. Also wenn man irgendwie schon mal so dem Chef so ein bisschen Geld mitgibt und so, und dann kann man den Preis beliebig hochtreiben. Und genau das ist es auch bei Lowball. Also man legt die Leute auf niedriges Niveau fest und dann, ja, sie wollten ja noch Reifen haben, sie wollten noch Lenkrad haben, sie wollten eine Klimaanlage haben. Ja. Und dann der klassische Fuß in die Türe. Also ich denke, den kann eigentlich wirklich jeder. Haben Sie mal kurz 2 Minuten Zeit, den Fragebogen auszufüllen? Ja, dummerweise waren es dann 20 oder so. Freundlichkeit und Gemeinschaft. Tja, Geschenke. Was passiert bei Geschenken? Das ist eine ganz lustige Geschichte. Wenn man Geschenke bekommt, dann empfindet man Freude, Dankbarkeit und vielleicht auch ein bisschen Verpflichtung. Und Verpflichtung ist natürlich wieder ganz interessant, wenn man die Leute manipulieren will. Das Ganze nennt sich Reziprozität und heißt nichts anderes, außer dass man das zurückgeben möchte. Also es gibt eine gewisse Bindung, wenn man das Geschenk bekommt. Also die Geschenke sind nicht so bedingungslos, wie man sich das meistens vorstellt oder wie sie idealerweise vielleicht wären, sondern kann die Leute verbinden. Ja, Geschenke. Wer kennt sie nicht? Also da gibt es auch eine interessante Story von der Krishnamurti-Sekte. Die haben das in Amerika großflächig angewendet. Und zwar haben die den Passanten in den Fußgängerpassagen Blumen geschenkt. Und wenn die dann mit denen im Gespräch waren, dann haben sie denen eben gleich ihre Bücher verkauft und spenden lassen und was auch immer. Und die hatten damit sehr, sehr großen Erfolg, bis die Öffentlichkeit irgendwann gemerkt hat, ja, das mit den Geschenken ist irgendwie nicht gut. Dann haben sie die Blumen weggeschmissen. Das ist übrigens auch der einzige Weg, von dieser Reziprozität wegzukommen. Wenn man den Gegenstand wegschmeißt oder wieder abstößt, dann ist man wirklich wieder frei von dem Geschenk. Psychologisch zumindest. Und dann haben die Leute die Blumen eben weggeschmissen. Ja, die Sekte war sehr, sehr geschlau. Die waren in Amerika, wie gesagt. Und dann haben sie eben beim nächsten Mal Anstecker mit US-Flaggen gemacht. So. Welcher US-Patriot würde einen Anstecker mit einer US-Flagge auf die Straße schmeißen? Das war dann nicht mehr so leicht mit Wegschmeißen. Ich weiß nicht, wie die Story dann weiterging, aber sie waren damit auf jeden Fall am Anfang sehr erfolgreich. Gleiches gilt für Gratisproben im Supermarkt, also wenn die irgendwie dastehen und dann gibt es den tollsten, neuesten Käse und auch probieren sie mal den und den und den und ja, und dann war die Frau noch so nett und dann hat die noch zwei Käse auf dem Tisch stehen, dann hat er eine mitgenommen. Ne? Das ist übrigens auch ein wesentlicher Faktor, das Geschenk muss nicht unbedingt materiell sein. Es kann auch sein, dass die Frau sich irgendwie eine halbe Stunde mit ihnen unterhält und dann denken sie, jetzt hat eine halbe Stunde mit mir verbracht und so. Das ist besonders bei Multilevel-Marketing bzw. so Haustürverkäufern. Also wenn die mal zu Ihnen kommen und dann fragen, darf ich bei Ihnen mal mit meinem tollen Staubsauger sauber machen, um Ihnen zu zeigen, wie das geht. Ja, jetzt denken viele wahrscheinlich, ja super, bei mir gibt es viel sauber zu machen. Aber ein Großteil der Leute hat dann echt ein psychologisches Problem, wenn die zwei Stunden lang die eigene Wohnung putzen. Ja, denke ich mir auch, dass ich damit kein Problem habe, aber es ist nicht so, wie man vermutet. In unserer Gesellschaft ist alles so egoistisch und feindselig, Ellenbogengesellschaft ist, sondern Reziprozität ist wirklich, das geht über alle Kulturen, das ist einfach ein gesellschaftliches Nehmen und Geben. Ja. Ja, und dann die Dorn Face Taktik, die ist sehr lustig. Also vielleicht fühlt das mal so kurz durch, man nehme sich einen Fragebogen, der irgendwie vielleicht drei Seiten hat und statt jetzt dem Fußgänger oder was auch immer, der Person zu sagen, ja, ich habe nur eine Seite Fragebogen, haben Sie nicht mal kurz Zeit, fragt man halt, haben Sie kurz Zeit für einen Fragebogen, der hat auch nur 10 Seiten. Dann wird der Passant so sagen, ja. Also es muss realistisch sein, darf nicht 100 Seiten sein, 10 Seiten, der muss ein bisschen wackeln. Und in dem Moment, wo er wackelt, sagt man dann, ja, dann machen Sie wenigstens die ersten drei, die sind wichtig. Und dann kann man quasi die restlichen hinten 7 wegtun und dann hat man die ersten drei und die macht er dann. Dass der Fragebogen am Anfang auch nur 3 Seiten hatte und dann die restlichen 7 nur gemacht hat und was zum Wegtun hat, brauche ich nicht zu wissen. Und das nennt sich eben Door in the Face, also man knallt ihm quasi erstmal die Tür ins Gesicht, dann sagt man, hey, aber ist doch eigentlich weniger. Und dann macht quasi schon den ersten Schritt auf ihn zu. Also das ist auch die Reziprozität an der Geschichte. Also man macht einen Schritt auf ihn zu und dadurch wird halt der Druck auf ihn dann höher, auch den Schritt zu machen und diesen Kompromiss einzugehen. Wobei er natürlich nicht weiß, dass dieser Kompromiss eigentlich die komplette Forderung war. Ja, guter Bulle, böser Bulle. Ich wollte es eigentlich politisch korrekt ausdrücken. Aber steht sogar so auf der Wikipedia. Ich denke, der Trick ist allgemein bekannt. Also man hat dann zwei Polizisten. Der eine ist sehr aggressiv, sehr impulsiv, sehr beleidigend und der andere ist eben extrem freundlich. Und dann, ja, mein Kollege, den finde ich ja auch nicht so toll. Und der ist dann beim entsprechenden, Verdächtigen dann aus. Und dann ist er eben so freundlich, dass man dem auch gleich mal erzählt, was man alles getan hat. Ja. Das ist, glaube ich, ein Film thematisiert. Lovebombing ist so eine Geschichte, die eher in Sekten stattfindet. Also, dass man eben eine extrem freundliche, euphorische Gemeinschaft hat und alles ist Harmonie. Und solange man nicht widerspricht, alles ist Harmonie und alles bestens. Und dass man in einer Sekte ist, merkt man irgendwie erst, wenn so Bindungen entstehen. Wenn auf einmal ein Freundeskreis in einer Sekte ist und wenn man auf einmal bei den Boden und Abhängigkeiten hat. Ja, das möchte ich jetzt nicht so lange drauf eingehen. Ja. Dann das Kontrastprinzip. Und ja, Kontrastprinzip, was bedeutet das? Das bedeutet, man hat unterschiedliche Reize und wenn die Reize eben direkt nebeneinander sind, also wenn man die direkt vergleichen kann, dann scheint der Unterschied größer. also subjektiv, nicht objektiv. Der ist dann größer, also der scheint dann größer, wenn man den direkten Vergleich hat. Wenn man nicht den direkten Vergleich hat, dann ist es nicht so. Und das Problem ist, bei jeder Fragestellung, bei jeder Entscheidung könnte man quasi sagen, in Bezug auf was? Also alles relativ, wozu bezogen. Und wenn man keinen Bezugspunkt hat, nämlich keinen Ankerpunkt, dann hat man das Problem, man muss aus dem Bauch entscheiden. Und das war auch eigentlich der Sinn dieser Auswertung. Und ich weiß nicht, hat Hannes die Grafik gerade eben fertig?
Ja.
Ich hatte nämlich einen kleinen Trick gemacht, was Sie nämlich auch noch nicht wissen, ist, dass es zwei verschiedene Fragezettel gab. Und zwar, die ersten zwei Fragen können wir einfach mal vergessen. Die dritte Frage war ja, hat Paraguay mehr als 1 Million Einwohner? So, und da habe ich einmal 10 Millionen und einmal 22 Millionen eingesetzt. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen waren vorher schon mal irgendwie in Paraguay oder hatten schon mit Paraguay was zu tun? Einer. Hast du gewusst, wie viele Einwohner die wirklich haben? Yes. Okay, und dann, kriegst du es raus?
Der hintere ist bloß eingefriert, weil...
Ja, der, genau. Und wenn man eben keinen Ankerpunkt hat, dann kann man die Leute darüber manipulieren, indem man irgendeine Vorgabe macht und dann vielleicht noch sagt, ah, jetzt ist 10% günstiger, dann kaufen wir das für einen total überteuerten Preis. Und das wollte ich quasi jetzt im Prinzip mal hier an dem Publikum testen. Und ich bin mal gespannt, ob es funktioniert hat.
Also Hannes hat jetzt...
Ja? Geklappt. Also du kannst auf den Monitor schauen, das ist alles
ja, auf jeden Fall.
Kannst du mal die beiden Mittelwerte noch irgendwie zeigen kurz?
Ja, also die
15 und 17.
Ja, okay. Ziemlich eng beieinander.
Kannst du mal die Werte zeigen? Nein, ich meine
Blutblot. So.
Ja. Also das ist jetzt quasi die Auswertung. Und zwar bei dem Fragetyp, wo 10 Millionen Einwohner bei Paraguay stand, also als Frage, hat Paraguay mehr als 10 Millionen Einwohner? Dann wurde in der nächsten Frage mit einem Mittelwert von 15 geantwortet.
15.
Und bei dem anderen Zettel, wo 22 draufsteht, wurde mit 17 geantwortet. Gut, ist jetzt vielleicht nicht signifikant, aber hat funktioniert. Und die Abweichungen sind auch, man sieht, die sind echt genau verschoben. Also es gibt bei den 22 Millionen Frage deutlich weniger, die ein Minimum hatten, was im 10 Millionen Bereich ist. Also es hat geklappt, auch wenn die Menge nicht repräsentativ war. Sehr cool.
Es waren halt sehr viele, die 10 angegeben haben bei 22 Millionen Frage, irgendwie 6 am Stück.
Oh, so. Haben sich da Leute doch abgesprochen? Oder nicht? Aber darum ging es ja auch gar nicht. Keine Ahnung von irgendeinem Thema hat, dann kann man mit den Leuten ziemlich viel anstellen. Zum Beispiel auch mit Ladenhütern. Es gibt in Geschäften, also das hat Robert Bevine auch schön beschrieben, ab und zu mal Geräte, die stehen nur dort, nicht zum Verkauf, sondern die stehen dort, damit sie dort stehen. Und das hat einen guten Grund, weil die sind teuer und dann weiß der Kunde, ah, so ein teures, na gut, das ist vielleicht auch super gut, aber so ein teures will ich jetzt nicht kaufen, dann nehme ich lieber das nächste, was als günstiger ist. Das sind Ladenhüter. Die aber Teamplayer sind, wohlgemerkt. Psychomathematik. Auch basiert alles auf Kontrastprinzip. Ist sehr interessant. Da geht es darum, darum, wie wir Zahlen wahrnehmen und wie wir auch Produkte wahrnehmen. Und dass es eben ein wesentlich kleinerer Unterschied ist für uns, ob ein Produkt von 1,95 Euro auf 1,99 Euro erhöht wird, als wenn ein Produkt von 1,99 Euro auf 2,01 Euro erhöht wird. Das sind zwar beim ersten Mal irgendwie 4 Cent und beim zweiten Mal bloß 2 Cent, aber es ändert sich einfach vorne die erste Stelle und das ist ziemlich ungünstig, weil wir schauen immer die vorderen Stellen an und deswegen auch immer die 99er Preise. Das ist genau die Geschichte. Und wenn man dann eben bei 99 angekommen ist, dann ist es vorteilhaft, nicht die vordere Stelle zu verändern, sondern vielleicht lieber das Gewicht zu reduzieren und dann kann man wieder, oder die Qualität des Produktes, Kontrastprinzip. Wie kann ich Stück für Stück die Qualität meines Produktes so optimieren, dass es günstig herzustellen ist? Ohne dass es die Person merken, es wird gemacht. Ja, und die gute Salami-Taktik, also das ist quasi die Umkehrung des Kontrastprinzips. Man möchte eben, dass die Leute es nicht merken, den Unterschied. Und dann macht man ganz dünne Scheiben, Salami. Ganz dünne Scheiben und dann sieht man das nicht, was da auf einen zukommt. Also ich denke, wir haben da Beispiele, zum Beispiel unser Ex-Innenpolitiker, der in Salamitaktik so Bürgerrechte, teilweise abgeschafft hat. Und wenn man sich das auf einen Schlag anschauen würde, denkt man sich, oh mein Gott, was hat er getan? Und aber so, wenn man so jedes Quartal ein Gesetz macht, dann fällt es nicht ganz so auf. Ja. Oh ja, multiple Wahlmöglichkeiten. Das ist eigentlich ein Taschenspielertrick. Ich habe nicht lange genug Zeit gehabt. Ich hätte vielleicht vorführen können, aber egal, ich erkläre kurz, wie er funktioniert. Also man, Taschenspieler hat drei Gegenstände und er sagt, ich kann ihre Gedanken lesen. Sie suchen sich einen Gegenstand aus und ich sage ihnen nachher, also ich kann ihnen nachher sagen, welcher das war. Und der Witz an der Geschichte ist, er hat die drei Gegenstände, einen rechten, einen linken, eine Hosentasche und die Person sagt jetzt eben, ja, ich habe mir einen gemerkt. Und die Person wählt dann, sagt dann eben, ja, dann schau doch mal in deine rechte Hand. Und dann sagt der Taschenspieler eben, öffnet die rechte Hand. Und je nachdem, wie die Person dann reagiert, das ist der Witz an der Geschichte, je nachdem, wie die Person reagiert, sagt er, ah ja, das ist ihr Gegenstand. Und wenn man das geschickt macht, dann fällt es der Person nicht auf. Und der Witz ist dann eben, wenn es falsch ist, dann ist es eben, ja, also der war schon mal nicht. Wählen Sie doch mal. Und das kann man quasi durchexerzieren bis zum Letzten. Also Robert Levine macht das scheinbar in seiner Vorlesung, also er ist Professor für Sozialpsychologie. Und es gibt in der Vorlesung, wo er das macht, immer nur ganz wenige Studenten, die es überhaupt checken, was da läuft. Einfach, weil die Leute, die wählen, nicht wissen, was, wann, wie soll ich sagen, dass alle Möglichkeiten möglich sind. Dass sowohl das Erste das Richtige sein kann und dann sagt eben der Taschenspieler, ja, das war ihr Stück, was sie sich gemerkt haben. Einfach bloß, weil die Person eben so reagiert oder er lässt es einfach fallen und sagt dann, ja, unwichtig, das war schon mal nicht. Und bloß weil sie das eben nicht wissen, weil man den Trick quasi nur einmal macht, wissen sie nicht, dass es alle drei Möglichkeiten quasi an den Taschenspieler geht. Ja. In der Wirtschaft haben wir das auch, zum Beispiel bei Supermärkten. Also wer sich denkt, er hat viel Wahlmöglichkeit, den muss ich ein bisschen enttäuschen. Es gibt eigentlich fünf große Gruppen. Ja, ich möchte jetzt nicht alles vorlesen. Das gleiche gilt übrigens für Lebensmittelhersteller. Da gibt es auch fünf oder sechs große Gruppen. Ich habe mir dann mal irgendwie gespart, unten Coca-Cola zu nehmen. Das ist irgendwie zu. Das wird zu häufig benutzt. Ich habe mir dann mal InBrew genommen, die ziemlich viele Biermarken besitzen. Habe ich auch nicht gewusst, dass die so viele beisammen haben. Stammt übrigens aus der Wikipedia, das ist wahrscheinlich unten weggeschnitten. Das kann man sich alles anschauen.
Georg, also, sag mal, inwiefern konkurrieren die Marken eigentlich auch untereinander? Also, innerhalb eines Großkonzerns?
Das ist die gute Frage. Ich würde mal vermuten, eher nicht.
kann man sich ja hier anschauen. Also scheinbar konkurriert Mediamarkt und wo haben wir es denn?
Saturn.
Genau, Mediamarkt und Saturn ja auch. In der Metro Group ganz unten. Ach ja, und Real verkauft ab und zu auch noch günstige Computer und so. Aber sie stecken halt letztendlich unter dem gleichen Konzern. Also egal, was man wählt, es ist halt die Metro Group, die das Geld kriegt.
Könntest du bei Fernsehsendern genauso machen?
Und das ist auch die wirklich bedenkliche Variante. Die wirklich, wirklich, wirklich bedenkliche Variante der Geschichte. Die Medien sind nämlich genauso aufgeteilt. Und bei denen ist es sogar teilweise offensichtlich, dass da sich die Konzerne untereinander nicht angreifen. Man achte nur mal auf Antenne Bayern, zu 16% bei der Burda Media Holding, zu 16% bei Springer. Also man hat da untereinander auch Anteile an verschiedenen Sachen. Also da ist, würde ich jetzt so einschätzen, gar nicht so viel großes Interesse da, sich gegenseitig zu bekämpfen. Beziehungsweise, was heißt bekämpfen? Also Wettbewerb zu haben. Das stammt übrigens von CAC Online, das ist die Kommission für die Ermittlung zur Konzentration im Medienbereich. Das ist eine wahre Goldgrube, was sowas betrifft. Also wer jetzt schon immer sich gesagt hat, er liest viele unterschiedliche Zeitschriften, es geht größtenteils auf 5 Verlage zurück. Also ich habe jetzt mal, was habe ich ausgelassen?
Eise.
Nee, Bauer habe ich ausgelassen. Es gibt noch Bauer Media, gibt's auch noch. Die habe ich ausgelassen, weil die einfach nicht auf die Folie gepasst haben.
Und wen gehört Heise?
Ja. Heise ist unabhängig, habe ich geschaut. Das ist relativ interessant.
Spiegel? Also
Spiegel ist noch hier drin, oder? Nein, Spiegel ist nicht hier drin. Spiegel könnte ein Bauer sein, ich weiß nicht. Muss man nachschauen. Also ich glaube nicht, dass Spiegel unabhängig ist. Oder vielleicht ist es auch, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Müsste man nachschauen. Also CAC Online, da findet man sowas. Ja, das Problem bei solchen Medienkonglomeraten ist natürlich, sie haben eine große Abdeckung und tja, man bewegt sich dann quasi in so einem in einem guten Vortrag vom Chaos Communication Congress, nennen sie das MCN, also man bewegt sich in so einem Konsens. In so einem Konsens, wo die Mediengruppen bzw. die Presseagenturen den Rand abstecken und alles außerhalb, das findet halt nicht statt, ist tabu oder was auch immer. Und innerhalb des Konsens widerspricht sich auch nicht wirklich viel. Also da, gut, ich meine, innerhalb des Konsens wird halt nicht gefragt, ob wir als Deutschland wirklich daran interessiert sind, Frieden zu schaffen. Wir sind Europas größter Waffenexporteur. Sind wir da wirklich interessiert dran? Die Wirtschaft? Ich weiß es nicht. Aber solche Fragen entstehen halt innerhalb des Konsens nicht. Das ist, ja. Ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, hier ein paar Themen aufzutragen, die nicht so bekannt sind, die ich aber trotzdem interessant fand. Also Vorsicht ist alles Verschwörungstheorie, außerhalb des Konsens. Und ein paar Quellen für sowas, genau. Mich würde mal interessieren, wer kennt mehr als 2 Begriffe von den Begriffen, die außerhalb des grünen Kreises stehen? Mehr als 2, wow, das sind doch einige. Mehr als 5? Alle?
Es sind nur 5.
Bitte?
Es sind nur 5.
Nein, nein, nicht, ich meine jetzt nicht die blauen Kreise, sondern ich meine die Begriffe. Die Begriffe, die außerhalb. Die blauen sind ja die Seiten, die Internetseiten, wo sowas ab und zu mal draufsteht, weil die eben außerhalb des Konsens stehen, beziehungsweise außerhalb von den Medienkonzernen. Die Begriffe sind eher das Interessante. Also gerade so Gladio oder MK Ultra. Nein. Ja, wenn man da interessiert ist, ich werde die Folien online stellen. Emotionen und Selbstverwirklichung. Tja, das ist auch eine wirklich bedenkliche Sache, die Edward Bernays erkannt hat. Man lässt sich sehr viel über Emotionen leiten. Und wie soll ich sagen? Früher war es mal so, dass die Werbung darauf aufgesetzt hat, dass ein Produkt besser ist. Also früher hat man Waschmittel noch damit beworben, dass es weißer wäscht, umweltfreundlicher ist, was auch immer. Ja? Also man hat da sehr hat er versucht, wirklich die Vorteile hervorzuheben. Ich meine, heute ist es mittlerweile die hübsche Hausfrau, die das benutzt, und der Ehemann, der das schön findet, Harmonie, also man versucht auch bestimmte Gefühle an die Produkte zu knüpfen. Ich sage nur Freiheit, welches Produkt verbinden Sie mit Freiheit? Genau, Marlboro. Ja, das ist so. Freiheit, Natur, Cowboy-Leben. Ja, und das Interessante ist jetzt eben, dass man diese Gefühle versucht zu verkaufen. Also man hat dann wirklich Images für die Produkte, man versucht die zu generieren. Und das Ganze beruht quasi auf der Spaltung im Menschen für das, wofür er sich hält und das, was er sein möchte. Und wenn man natürlich erfolgreich sein möchte, dann muss man einen Hugo Boss tragen. Ja. Es wird nicht mehr mit dem Vorteil der Produkte geworden, sondern wirklich mit diesen Images. Und das führt dann zu einer bedenklichen Umsetzung, nämlich dass man sich als Werbender, wie etwas Bernays auch tut, dann fragt, wie erreiche ich mein Ziel? Wie kriege ich mein Produkt los? Also beispielsweise, wir nehmen mal Kosmetika, ich möchte Kosmetika verkaufen, sondern die Teenager, die sind ja die neue Kundschaft. Wie kriege ich die dazu? Ja, welche Reaktion führt zu dem Erreichen? Ja, natürlich, sie wollen das haben, weil sie unzufrieden sind, beziehungsweise weil sie genauso aussehen wollen wie die Superstars und weil das Idealbild natürlich auch so hoch ist. Und womit kann man das quasi erreichen? Welches Ereignis führt dazu? Ja, man treibt die Spaltung voran, man macht sie unzufrieden. Und wozu das führt, ist letztendlich sowas. Also die Kosmetikindustrie hat einfach den Willen, also das Interesse, diese Jugendlichen unzufrieden zu machen. Es ist einfach so, weil je unzufriedener, je höher diese Messlatte ist für das, was man sein möchte, und je niedriger die ist, für was man sich hält, desto mehr werden die Leute in die Richtung streben, dass sie diese Produkte konsumieren werden. Weil dann wäre das so schön und hübsch, wie die Gesellschaft das gerne haben möchte. Halte ich für hochbedenklich. Ich weiß, die Werbung ist sexistisch, finde ich auch nicht gut. Außerdem, wenn ich nur die Frauen anspreche, das ist auch nicht so toll. Deswegen habe ich vom gleichen Firma auch gleich mal das perfekte Männerbild genommen.
Ja. Müssen die dann kaufen?
Unterwäsche.
Was kostet so Unterwäsche?
Ich habe keine Ahnung.
Hatte ich heute, hat der Vincent Link in SWR1 erzählt, das ganz ganz tolle Unterhose, die dann zwar 90 Euro ein Stück kostet, aber die selbst wird Euro gerne bis zum Lebensende halten. Aber die müssen rausnehmen, jetzt machen wir das nicht.
Sonst wäre es auch Schleichwerbung gewesen. Ja, man muss die Leute mit dem unzufrieden machen, was sie haben. Zumindest wird es so leider gemacht. Ja, damit bin ich dann auch schon mit diesen Prinzipien fertig. Und ich möchte jetzt den Kontext erläutern anhand der Beispiele. Und da habe ich mir eben das Milgram-Experiment ausgesucht und dann noch das Stanford Prison-Experiment. Und die möchte ich, ja, das Milgram-Experiment nochmal kurz erläutern. Ich denke, die Psychologen kennen das sowieso schon oder werden es noch kennenlernen. Zahlen sie jetzt. Also Ziel war, nach dem Zweiten Weltkrieg festzustellen, Holocaust, wie konnte sowas funktionieren? Wie konnten die Leute so foltern und das ist ja Wahnsinn. Und dann hat sich der Herr Milgram eben gedacht, es bringt ja nichts, wenn die Leute alles sagen, sie würden es nicht machen, probieren wir es aus. Vielleicht machen sie es ja wirklich. Und dann hat man das zuerst, glaube ich, in Amerika gemacht. Nicht in Deutschland, also man wollte es ursprünglich in Deutschland machen, um zu schauen, wie der Unterschied ist, aber hat es glaube ich zuerst in Amerika gemacht und hat dann Versuchspersonen eingeladen. Ich glaube 40 Stück waren das beim ersten Versuch und man hat dann eben diese Versuchsanordnung gehabt und vielleicht erkläre ich es kurz. Also man hat den Versuchspersonen gesagt, es gäbe eine weitere Versuchsperson und mit der würde man einen Versuch machen. Also die Versuchsperson war eigentlich gar nicht die Versuchsperson, sondern ihr wurde gesagt, sie ist so. Sie hilft beim Versuch quasi mit. So. Und sie sollte die Lernfähigkeit von der anderen Versuchsperson testen. Und diese andere Versuchsperson, die sollte lernen. Und zwar sollte sie, wenn sie nicht gut lernt, bestraft werden mit einem Stromschlag. Das wollte man eben quasi herausfinden. Und deswegen braucht man die Hilfe der Versuchsperson. Also man hatte einen Versuchsleiter hier, in dem blauen. Der hat quasi alles überwacht. Der hat gesagt, wie es geht und was zu tun ist. Also zumindest, wie das Experiment aussehen soll. Dann hier die echte Versuchsperson, die man sich quasi von der Straße geholt hat, der man aber gesagt hat, sie macht bei dem Versuch mit und sie gibt die Stromschläge, wenn die Person nicht, wenn die Person quasi eine falsche Antwort gibt beim Lernen. Und man hat den Schauspieler, der hier unten ist, der lernt in einem Nebenraum und eben ab und zu falsche Antworten gibt und dann die Stromschläge abkriegt, aber der hat sie nicht wirklich abgekriegt, sondern nur gespielt. Weil man kann ja nicht wirklich Leute foltern und so. Ja, aber wichtig ist, die Versuchsperson, also man hat da auch wieder den Kontext ganz geschickt geändert, ne? Also die Versuchsperson hat es nicht selber gewusst, sondern die hat gedacht, sie ist selber Versuchsleiter, also sie macht einen Versuch mit, statt Person zu sein. Aber die hat eben gedacht, sie foltert einen anderen Menschen, beziehungsweise sie gibt dem anderen Menschen Stromschlag. Weshalb ich jetzt schon foltern gesagt habe, ist mir schon rausgerutscht, die Skala für die Stromschläge ging halt bis 450 Volt. So, und der Schauspieler, der diese andere Versuchsperson gespielt hat, bitte? Spannung,
Katastrophe. Schläge, nicht Stärke.
Sagte ich Schläge? Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, der Schauspieler hat dann eben auch bei bestimmten, also das waren, es war sehr abgestuft, also das fing quasi bei 15 Volt an und dann war es beim nächsten irgendwie 30 und dann ging es langsam hoch bis 450. Und man hat eben gesagt, wenn der was falsch macht, dann erhöht man langsam und schaut quasi, wie weit man geht. Und der Schauspieler, der dann auch die andere Versuchsperson, die richtige Versuchsperson reingelegt hat, als Schauspieler die Versuchsperson, der hat dann auch einen Herzinfarkt vorgetäuscht und geschrien, und also bei den höheren Spannungen dann. So, jetzt ist die Frage, was würden Sie schätzen? Also vielleicht, das ist auch eine andere Frage. Würden Sie glauben, dass mehr als 50% zu 54 Volt gehen? Bis zum Ende der Skala, bis zum Ende des Kastens. Handzeichen vielleicht? Ja, das ist ein Psychologe, sage ich jetzt mal. Das Ergebnis ist erschreckend. Also bis 300 Volt haben wir gar keine abgebrochen. Bei 300 Volt dann 5. Das war, glaube ich, das Ereignis, wo dann der Schauspieler quasi schreit und sagt, er hat einen Herzinfarkt und er möchte nicht mehr und tut weh und ja, also richtig brüllt und so. Und ja, die 26 von 40, also 60% ungefähr, gehen halt durch. Die machen bis 54. Muss ich mir überlegen. Sie haben zwei Personen neben sich sitzen. Dann möchte ich quasi auch schon zusammenfassen. Und zwar mit Gegenmaßnahmen. Wie kann man sich aus einem bestimmten Kontext rausrennen? Also gerade so ist ein Von-Frissen-Experiment oder wie auch immer. Also es muss ja kein Experiment sein, das kann durchaus Alltag. Da gibt es einfach verschiedene Regeln, die sind auch übrigens von Dr. Philipp Zimbardo aufgestellt. Er hat so einen Guide gemacht, wie man sich aus solchen Kontexten retten kann. Ich habe da einige Punkte übernommen. Also, eigene Verwundbarkeit feststellen, erstmal allgemeine Geschichte. Illusion und Verwundbarkeit ist eine Illusion. Haben wir vielleicht, wenn auch nicht signifikant, auch so ein bisschen zeigen können, Ankerpunkte. Selbstreflexion, ganz wichtig. Man sollte sich echt ab und zu überlegen, was tut man überhaupt, weshalb tut man es, und so ein bisschen ja, sich selber beobachten, so mit seinem dritten Ich, so schauen, was habe ich eigentlich so gemacht. Hilft sehr, auch im Nachhinein, sich in Zukunft auf sowas vorzubereiten. Hilft übrigens auch sehr bei Gesprächen. Also wenn man irgendein Gespräch hat, beziehungsweise irgendeine Verhandlung oder so, kann es durchaus mal sein, dass das einfach das Gegenüber wirklich außerordentlich unverschämt wird und man dann einfach bloß, weil man nicht darauf achtet, das gar nicht, wie soll ich sagen, gar nicht artikuliert. Das ist jetzt zum Beispiel sehr unverständbar. Und da hilft es auch, wenn man sich irgendwie quasi überlegt, was war das überhaupt für eine Frage? Und zwar so aus einer Außenansicht quasi. War die Frage überhaupt irgendwie vernünftig? Ja? Oder war das schon überhaupt ein Angriff? Soll ich das gleich abwehren? Bevor ich dann auf sowas eingehe und mich dann da einwickeln lasse. Ja, aufmerksam sein, kritisch denken, klar. Vorsicht vor den Chialdini-Kontexten. Die habe ich jetzt bisher nicht so benannt, aber der hat auch eine Kontextliste für manipulative Situationen gemacht, eben Reziprozität, Bindung und Konsistenz. Hatte ich eigentlich auch schon erläutert, Konformität, Autorität. Also Konformität ist bei Gruppen, das hatte ich bisher noch nicht so erwähnt, also für Gruppenpsychologie gibt es da noch ein eigenes. Ich werde kurz nochmal am Ende sagen, was ich alles ausgelesen habe. Sympathie, künstliche Knappheit, also gerade so Zeitdruck oder kaufen Sie jetzt, wir haben nur noch 10 Stück. Ja, bereit sein, drei wichtige Sätze zu sagen. Ja, kann ich nur unterstützen. Das ist natürlich der eigenen Konsistenz zuwider. Ne? Damit bricht man seine Konsistenz. Aber man rettet sich vielleicht viel früher aus dem Kontext, der später richtig hässlich wird. Ne? Bedenkzeit einfordern, beziehungsweise irgendwie Bedenkzeit verschaffen. Also was halt irgendwie heute ein guter, wichtiger Kauf ist, ist morgen vielleicht noch ein besserer Kauf. Wenn es wirklich was Wichtiges ist. Tag Bedenkzeit kann nie schaden. Gegenstandpunkte beleuchten. Da hat man bei den Medien gesehen. Kann ich nur empfehlen. Schaut euch mal die verrücktesten Verschwörungstheorien an. Sagt euch, ja, alles Schwachsinn. Geht wieder zurück. Schaut euch die nächsten verrückten Verschwörungstheorien an. Sagt euch, oh, so der eine Aspekt. Komisch. Und übrigens, ich kann nur dazu sagen, Verschwörungstheorien, die jahrzehntelang überleben. Es gibt quasi keine, die nicht irgendeinen Kern hätte, der nicht wenigstens ein bisschen glaubhaft wäre. Das würden sie nicht so lange überlebt hätten. Aber auch wenn man sich jetzt von außen immer denkt, wow, das ist echt die UFO-Verschwörer oder 9-11-Verschwörer oder die, keine Ahnung, Pharma-Lobby-Verschwörer oder so. Es gibt in jeder Verschwörungstheorie, oder zumindest in jeder, die länger überlebt, einen kleinen Kern, der muss nicht die komplette Verschwörungstheorie sein, einen kleinen Kern, der quasi den Ansatzpunkt darstellt, weshalb die Leute überhaupt dabei bleiben. Weil sonst nach 20 Jahren stirbt es einfach ab. Wenn es nicht irgendwas gäbe. Ja. Und dann natürlich der lange Weg der Entscheidung. Also man sollte seine Entscheidungen nicht unbedingt abkürzen. Also hier den langen Weg wählen, die wissenschaftliche Methode, sich überlegen, was steckt für ein Konzept dahinter oder was habe ich für eine These. Daten sammeln, schauen, ob die zutreffen. Wenn sie nicht zutreffen, nächste These, Daten sammeln, zutreffen. Gibt es übrigens auch sehr lustige Verfahren, wie man möglichst objektiv, reproduzierbar Entscheidungen trifft. Zum Beispiel AHP, gibt es auf der Wikipedia, also diese analytische Hierarchieprozess nennt sich das. Da gibt es echt ein ganz festes Schema, man hat dann verschiedene Theorien und nachher kann man sogar feststellen, wie gut die Theorie auf die Daten, die man beleuchtet hat, trifft. Also wie genau die Entscheidung war, wie die Qualität der Entscheidung. Ja. Gut, also man versucht das zumindest. Man versucht das. Ja. Weitere Gebiete, die ich jetzt ausgelassen habe, ist Massenpsychologie. Also ich bin jetzt überhaupt nicht auf Gruppen eingegangen. Psychologische Gruppen verhalten sich komplett anders als der Durchschnitt der Menschen, die in ihnen ist. Gibt es auch ein gutes Buch dazu von Gustav Le Bon, Psychologie der Massen von 1890. Schon ein bisschen älter, ich weiß auch nicht, ob es da. Ich habe leider nichts wirklich Aktuelles gefunden. Vielleicht habe ich auch was falsch gesucht, wenn es da irgendwie Anregung gibt, bin ich sehr dankbar. Weil es ist echt schon alt. Man schreibt auch viel über Rassen, wo man heute irgendwie vielleicht eher Kultur dazu sagen würde. Manipulation im Gespräch. Also ich bin nicht eingegangen auf irgendwie, wie soll ich sagen, manipulative Argumente oder Argumente, die eigentlich gar keine Argumente sind, sondern Scheinargumente. Oder, ja, es gibt ganz, ganz verrückte Sachen, die man im Gespräch machen kann. Das werde ich übrigens auch nochmal im Chaosradio, also am Sonntag, mache ich Chaos. Oh. Nein, jetzt ist auch noch Brand. Death Radio. Natürlich Death Radio. Wir machen Death Radio hier in Ulm als Chaos Computer Club. Und da werde ich nochmal näher auf die eingehen. Und danke.
Manipulier doch mal die Massen, damit sie wissen, was für ihr
Ja, Free FM ist der freie Radiosender hier in Ulm auf 102,6?
Genau.
Ja. Sehr gut. Und den kann man in Ulm auf, ja, UKW natürlich, ja, UKW. Wichtig so, mit Breitenwirkung. Also zumindest in Ulm und Umgebung kann man den empfangen. Und da sind wir am Sonntag um 13 Uhr bis 15 Uhr.
Alle 2 Euro.
Genau. Und diese Woche ist wieder. Ja, dann gibt es noch einen lustigen Vortrag am 23C3, der sich noch mit einem ganz anderen Gebiet beschäftigt, nämlich bei der Wahrnehmung kann man auch schon manipulieren. Und die gehen speziell auf statistische Grafiken ein. Und es ist unglaublich, was man mit Flächen, Achsenabschnitten, ja, also man kann Achsenabschnitte nicht bloß logarithmisch darstellen. Man kann die aber so kürzen und sehr lustige Effekte. Man kann auch mal Balkendiagramme irgendwie auf einmal als Flächen darstellen, dann sehen die auf einmal viel größer aus. Also trust your eyes. Sehr schöner Vortrag. Ja. Damit bin ich auch schon bei den Quellen. Möchte ich vielleicht kurz für die Leute, die es interessiert, das Thema und die vielleicht nicht Psychologie studieren, kann ich empfehlen, Robert Levine, habe ich selber gelesen, also die habe ich eigentlich alles selber gelesen. Große Verführung. Dann die Manipulationstechniken, das geht eher auf die Kommunikation an, also auf die Gespräche, was es da für Strohmann-Argumente und was es nicht alles gibt. Und vergiftete Boden, alle möglichen. Ja, wenn Politiker dann mal wieder so sagen, es ist doch offensichtlich das. Oder jeder Mensch, der sich damit beschäftigt hat, kann doch bestätigen, dass. Das sind halt sehr, sehr üble Tricks, die man da quasi im Gespräch dann benutzt oder in der Rhetorik. Ja, die Rupert-Lay-Manipulation durch Sprache, die habe ich leider nur überfliegen können, weil der ein bisschen dicker ist. Ich bin nicht mehr ganz fertig mit geworden, aber der scheint auch sehr interessant zu sein. Den Lutzer-Effekt hatte ich schon genannt. Propaganda ist auch sehr interessant, wie gesagt, weil es von 1928 ist, aber ist nicht sehr kritisch geschrieben. Ist zwar sehr offen, aber also sehr, wie ich sagen, er hat sehr provokante Sachen drin. Aber nicht sehr kritisch, weil Edward Bernays natürlich selber einer der ersten PR-Berater war. Und das ist quasi, also steht auch im Nachdruck drin, das ist Propaganda.
Lies doch mal den ersten Satz aus dem Trauma, was du mal sagst.
Soll ich ihn doch noch vorlesen?
Ja, gut.
Also so zum Thema, er hat provokative Thesen, beziehungsweise provokative Aussagen. Der erste Satz vom ersten Kapitel, was übrigens die Ordnung des Chaos heißt, den ersten Absatz vom ersten. Die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie sind die eigentliche Regierung in unserem Land. Wir werden von Personen regiert, deren Namen wir noch nie gehört haben. Sie beeinflussen unsere Meinungen, unseren Geschmack, unsere Gedanken. Doch das ist nicht überraschend. Dieser Zustand ist nur die logische Folge der Struktur unserer Demokratie. Wenn viele Menschen möglichst reibungslos in einer Gesellschaft zusammenleben sollen, sind Steuerprozesse dieser Art unumgänglich.
Ja.
Ja, macht nachdenklich, definitiv. Aber das ist nicht das ganze Buch so. Also, das war jetzt nur der erste Absatz vom ersten Kapitel. Wahrscheinlich war es auch geschickt gemacht. Das wird dann gegen Ende hin etwas langatmig. Ja. Das wär's soweit von mir. Ich würde mich über Anregungen und Fragen natürlich freuen. Gibt's denn Fragen? Ja.
Also eine Anmerkung vielleicht, was in dem Zusammenhang recht spannend ist, es gibt im Internet ein paar Ressourcen, wo Leute aufgezählt haben, die Methoden, die also seit Jahrhunderten Leute, die Betrüger sind, anwenden, also typischen Scammer und Cons und so weiter. Und wenn man sich quasi die dahinterliegenden Muster anschaut, dann gibt es eigentlich nur 7 Grundbetrugsszenarien oder so ähnlich und alles andere ist eine Variation drauf. Im Endeffekt natürlich auch genau die gleichen Dinge. Also,
oder welchen Begriff findet man das?
Man kann googeln, jemand, der es schön aufgesagt hat, wenn man googelt nach Making Light,
von mir, der hat sich mal, also zum ersten Mal selber Waschmittel einkaufen, dann ist mal nicht das von daheim, das Mutti gekauft hat, sondern mal selber, ne? Und er war sich eigentlich schon bewusst, Werbung und so, es beeinflusst ihn. Und dann stand er in Lade und wusste nicht so recht, und als er rauskam, hat er sich fürchterlich geärgert, weil er hatte mega Ausweg gemacht. Und er hat es genau gewusst vorher, aber hat es trotzdem gemacht.
Tja, funktioniert halt, ne? Würden die Konzerne so viel Geld ausgeben, wenn es nicht funktionieren würde?
Wobei man da ja spannenderweise auch sieht, dass es wahrscheinlich ungefähr zwei Waschmittelhersteller überhaupt gibt. Also es ist ja eigentlich alles der gleiche Hersteller. Also wenn man die Marken hinten drauf schaut, steht sogar drauf auf den Packungen. Es ist alles das gleiche.
Das Waschmittelkartell habe ich noch nicht mehr gemacht.
Immer leicht andere Geruch drin.
Okay.
Also es gibt auch noch Linux als Alternativwaschmittel.
Ja, aber nicht mehr leider. Vielleicht auch Anregungen zu den
Fragen? Eine kurze Anregung. Also einmal, du hast ja am Ende den Cialdini schon drin gehabt. Also ich habe mich auch schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, und also Cialdini kann man gerade sehr empfehlen für Leute, die sich auch studienmäßig ein bisschen mit Psychologie beschäftigen, weil der halt auch mittlerweile ganz viel, also einer der meist zitierten Autoren, glaube ich, im Gebiet der Sozialpsychologie ist. Und der hat seine Bücher da schon gemacht, also sehr lehrbuchartig und so mit Anwendungsbeispielen und so weiter, weil er auf der einen Seite einen Forschungsauftrag hat an der Uni, weiß ich, und auf der anderen Seite macht er Consulting und macht irgendwelche Business-Vorträge, also wo dann halt irgendwie, das ist die Theorie und jetzt erzähle ich euch, wie ihr damit Leute beeinflusst. Also sehr lesenswert. Und das andere, was du gemeint hast, Kontext manipulieren, das ist ein ganz großes Thema eigentlich und wenig beachtet. Man hat mittlerweile mehr Pressesprecher und, als freie Journalisten in Deutschland zum Beispiel. Und das ist insoweit eine echt unangenehme Situation, weil für viele Journalisten der Alltag mittlerweile so aussieht, dass sie quasi vorgeschriebene Artikel kriegen von Lobbyisten, von Pressesprechern, und ganz viel, was man als Artikel in der Zeitung mittlerweile sieht, ist eigentlich eine Pressemeldung. Das ist unheimlich viel geworden in den letzten Jahren. Und das ist eben ein unheimlich stark manipulierter Kontext mittlerweile.
Ja.
Da fällt mir dazu ein, was ja auch ein Social Engineering ist, das ist, glaube ich, auch schon etwas bekannter, dass gerade bei Produkten immer mehr dazu tendiert wird. Es gibt viele Firmen, die Leute einstellen, um bei Online-Blogs oder sonst irgendwas über Produkte zu sprechen. Das heißt dann, wenn es darum geht, in Amazon eine gute Bewertung zu schreiben, dann ist da unter anderem auch eine Bewertung von einem eigenen Mitarbeiter, der zwar nicht dazugehört, aber zumindest engagiert ist.
Ja. Stimmt wieder sehr, sehr, sehr wahrscheinlich an.
Ja.
Das ist klar. Das ist was Nächstes. Braucht sich keine Illusionen zu machen. Ja. Vielleicht auch noch irgendwie Buchvorschläge zum Bereich Massen- und Gruppenpsychologie. Ich wäre da sehr dankbar, wenn da irgendjemand was Gutes hätte.
Ja, Bildvorschlag. Also es haben vielleicht auch schon einige gesehen, die Welle.
Die Welle? Okay. Ja, ich habe das Buch gelesen. War aber leider zu, wie soll ich sagen, na gut, damals war ich vielleicht noch nicht so. vielleicht müsste ich es nochmal lesen, aber es war ja eher als Geschichte geschrieben, weil ich genau Untersuchung der Technik, wie wir das nennen. Wie kritisch wird es in der Geschichte gezeigt oder wie anschaulich wird es gezeigt, die Technik?
Ich habe nur den Film gesehen.
Welchen?
Die Technik wird eigentlich
den
Leuten so passiert, was passiert. Das wird nicht gezeigt, warum oder wo nicht genau die Einzelheiten. Das ist schon irgendwie denken, so ein bisschen wie, aber jetzt nicht so wie du es gemeint hast, dass die Humanisierung bei den Bösen.
Ja, es wäre schon wichtig, nur die Konzepte irgendwie, also sich selber die Konzepte rauszusuchen, ist natürlich schwierig.
Vielleicht gibt es
Zwischenbuch. Ja, Also ich müsste vielleicht auch nochmal genauer schauen, wenn wir zu Gruppenpsychologie noch mehr. Weil wie gesagt, Gustav Le Bon ist halt, das war eigentlich das erste Buch scheinbar. Also er schreibt selber, dass er nichts oder fast nichts hatte. Das war das erste Buch, wo quasi mal jemand mal größer über Psychologie der Massen, wie es damals noch geschrieben hat. Und die Erkenntnisse waren übrigens auch sehr depressiv teilweise, also sehr dunkel. Also gerade so, die Gruppen sind nicht urteilsfähig, leicht zu lenken, sehr impulsiv. Stellt auch gleich mal so die Demokratie in Frage, auf jeden Fall.
Ja. Ja, gerade zu dem Mob passt ja auch jeder, der Terry Pratchett schon mal gelesen hat, kennt den Mob und ja.
Der Mob.
Die okay. Meute, der Mob.
Das
ist eine Person immer bei Terry Pratchett.
Das ist eine Person.
Also der Mob. Mehr oder weniger. Okay.
Mehr oder weniger. Na gut. Ja, dann bedanke ich mich nochmal für euer Kommen und wünsche noch einen schönen Abend.